Heute Morgen predige ich über die Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 22 bis 34. Apostelgeschichte 17, Vers 22 bis 34. Das ist Paulus in Athen, sozusagen der geistigen Metropole der damals bekannten Welt, und spricht auf dem Areopag zu anwesenden Philosophen und sonstigen Leuten. Da trat Paulus in die Mitte des Areopags und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe an allem, dass ihr recht viel Scheu vor den Göttern habt. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch einen Altar, an dem die Aufschrift stand: dem unbekannten Gott. Was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige ich euch: Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Noch lässt er sich von Menschenhänden Dienst erweisen, als ob er noch etwas bedürfte, während er selbst allen Leben und Atem und alles gibt. Und er hat von einem Menschen alle Völker abstammen und sie auf dem ganzen Erdboden wohnen lassen und hat ihm voraus ihre Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt, damit sie Gott suchten, ob sie ihn wohl spüren und finden möchten, da er doch nicht fern ist von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, seines Geschlechtes sind wir ja auch. Da wir also Gottes Geschlecht sind, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich Gold oder Silber oder Stein, einem Gebilde menschlicher Kunst und Überlegung. Über die Zeiten der Unwissenheit nun hat Gott hinweggesehen. Jetzt aber lässt er den Menschen verkündigen, dass sie alle überall Buße tun sollen. Wie er denn einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis mit Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dafür bestimmte, und er hat ihn für jedermann dadurch beglaubigt, dass er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie aber von Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen. Die anderen sagten: Wir wollen dich darüber ein anderes Mal wiederhören. So ging Paulus aus ihrer Mitte hinweg. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig, unter denen auch Dionysius, ein Mitglied des Areopags, und eine Frau namens Damaris waren und andere mit ihnen. Es gibt viele Umfragen zurzeit über alles, was man anzieht, womit man wäscht, was man trinkt, womit man es parfümiert und was nicht alles. Auch Umfragen, was glauben die Deutschen? Immer wieder erstaune, wie viele Leute völlig verschiedenster Art solche Umfragen starten. Und da war so die letzte Frage: Was glauben die Deutschen? Was denken sie? Was glauben die? Und vor allen Dingen, wie viele glauben? Die Frage war: Glauben sie an Gott? Wir sagten 70% ja. Das ist erstaunlich, 70%. Und dann gab es noch einige, die waren unsicher, die wussten nicht so genau, glauben wir nicht. Das waren 17%. Und dann sagten 13%, wir glauben nicht an Gott. Also 70% sagen, wir glauben an Gott, 17% wir sind nicht sicher, wir sind unentschieden, und 13% wir glauben nicht. Ich weiß nicht, wie das heute Morgen hier unter uns ist, wozu sich der Einzelne zählen würde, ob er sagt, ich glaube, oder ich bin unsicher, oder ich glaube nicht. Leute, die glauben, was bedeutet das? Eine andere Umfrage war: Beten Sie, wie oft? Täglich. Und da sagten 6%, wir beten täglich. Ist interessant, 70% glauben an Gott, davon beten 6% täglich. Wobei das Gebet sicher sehr verschieden ist. Das heißt, für viele ist Gott so etwas wie ein guter Nachbar. Man weiß, dass er da ist. Manchmal sieht man ihn tagelang nicht. Dann wechselt man mal so einen freundlichen Gruß über die Straße. Oder wenn vielleicht gerade der Rasenmäher ausgefallen ist, geht man mal hin und fragt, ob man seinen kriegen könnte. Und sonst hat man nicht so viel Kontakt. Deshalb muss man mit ihm nicht täglich reden. Für andere ist Gott mehr so wie ein Mitglied der Familie, mit dem redet man jeden Tag. Gott möchte Mitglied in ihrer Familie sein, und falls sie alleine leben, dann möchte er mit ihnen die Wohnung teilen und jeden Tag mit ihnen im Gespräch verbunden sein. Es gibt Leute, die nicht an Gott glauben, bei jüngeren Leuten ist es stärker als bei älteren. Die Leute bewundere ich irgendwo immer ein Stück weit. Gerade wenn ich jetzt an den Frühling denke, wo alles blüht, wo jede Blütenpolle in der Luft ein Wunder ist, wo jede Pflanze ein fantastisches Wesen darstellt. Und viele sagen, hinter allem steckt der Zufall. Wir haben ein Auto, ich weiß nicht, wie viele Einzelteile das hat, nehmen wir mal an, es hätte 10.000. Dann ist für alle 10.000 Einzelteile bis hin zu der letzten Kabelklemme und der kleinsten Unterlegscheibe ein Konstrukteur tätig gewesen. Das alles, selbst die Umhüllung von irgendeinem Kabel, ist von irgendjemand konstruiert und produziert worden. Für die kleinsten Dinge. Und dann gibt es Leute, die an diesen Ingenieur Zufall glauben, der eine Welt mit Milliarden von Einzelteilen rein zufällig hat entstehen lassen. Ich würde eigentlich den Firmen hier am Ort sagen, sie möchten doch diesen Ingenieur Zufall einstellen. Das scheint der Beste zu sein. Sage ich aber nur scherzhaft. Ich staune über diese Möglichkeit, so blind zu sein und nicht zu sehen, dass hinter allem ein Konstrukteur steht. Der Paulus spricht hier in Athen mit vielen religiösen Menschen. Er stellt fest, dass sie ungefähr das umgedrehte Gottesverhältnis haben, was Gott eigentlich möchte. In der Bibel steht, Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, und für die Athener und Griechen gilt, sie schufen ihre Götter nach des Menschen Bilde. So ungefähr genau die falsche Darstellung. Die Bibel sagt also, Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, und für die Griechen gilt eigentlich mehr, sie schufen ihre Götter nach ihrem Bild. Sie haben da so ein Himmelskabinett zusammengestellt, da gibt es so einen Chef des Kabinetts, einen Regierungssprecher, Familienministerium, Postministerium und alles, was man so braucht, ist alles festgelegt, bis hin zu Verteidigungs- und Kriegsministerium, alles da. Und dann stellt der Paulus hier beim Rundgang in Athen fest, da ist sogar noch einer, der hat ein Ressort, da weiß man nicht, was das ist. Er fand einen Altar, das heißt nicht nur einen, da gab es viele davon in Athen, da stand drauf, dem unbekannten Gott. Irgend so ein Himmelsminister ohne bekanntes Ressort, wer ist das nur? Und da knüpft er an und sagt, ich möchte euch sagen, wer dieser unbekannte Gott ist. Das ist nicht so einer, den man so aus Gold oder Silber oder Holz oder Stein bastelt und ihm dann irgendein Ressort zuweist, sondern das ist dieser Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Himmel und Erde geschaffen hat. Wir wissen nicht, wie groß der Himmel ist, keiner weiß das. Die Amerikaner haben zwar gerade so ein riesen Raumteleskop da oben abgesetzt, das wird jetzt ein bisschen weiter das Universum erforschen und wahrscheinlich wird man Dinge entdecken, die man noch nie gesehen oder gewusst hat. Die Leute werden staunen. Es ist nur die Frage, worüber sie staunen. Ob sie dabei dann Gott die Ehre geben oder ob sie noch mehr an ihre komischen Hypothesen der Weltentstehung oder etwas Ähnliches glauben werden. Die Frage, was dabei herauskommt. Wird Gott geehrt, der das Kleine und das Große in der Hand hat? Ja, und dann heißt es hier, dass er von einem Menschen alle Völker abstammen ließ. Das ist die biblische Abstammungslehre. Von einem Menschen alle Völker abstammen ließ. Ich weiß nicht, wie viele Völker es gibt. Ich weiß, dass es bis vor kurzem ungefähr 170 Länder gab. Inzwischen werden es vielleicht wieder mehr geworden sein, je nachdem, welche Länder man im Entstehen da schon dazu rechnet oder nicht. Aber wie viele Völker es gibt, habe ich keine Ahnung. Es werden viel mehr sein. Von einem Menschen hat er alle Völker abstammen lassen. Alle Völker, das heißt im Moment mehr als 5 Milliarden Menschen, finde ich großartig. Ein winziger Anfang und eine riesige Auswirkung. Ja, Frage, jetzt müssen wir eigentlich an die Schüler stellen unter uns, die noch gut rechnen können. Ich kann das leider nicht mehr. Kann man durch einen Pfennig Millionär werden? Kann man durch einen Pfennig Millionär werden? Wieso hat das was mit Rechnen zu tun? Wir haben vor vielen Jahrzehnten in der Schule mal uns diesen Rechenscherz erlaubt. Ich weiß nicht mehr, was dabei rauskam. Wenn jemand von meinen Vorfahren zur Zeit Null schon gelebt hätte, und hat mit Sicherheit ja gelebt, und er hätte einen Pfennig auf eine Bank eingezahlt, sagen wir, die mit 3% Zinsen lebt, und dieser eine Pfennig wäre also bis heute immer mit 3% Zinsen verzinst worden, dann hätte sich dieser Betrag, ich weiß, die Zahl stimmt jetzt nicht ganz, in dieser Zeit mindestens schon 80 Mal verdoppelt, ja, potenziert. Das heißt, ich wäre schon mehrfacher Multimillionär, vielleicht sogar Milliardär, ich habe es nicht ausgerechnet, kann einer mal ausrechnen von euch. Was bedeutet das, einen Pfennig über 2000 Jahre mit 3% zu verzinsen? Aus einem Pfennig kann man Millionär werden, wenn er lange genug im Einsatz ist. Wie ist es mit der Weltbevölkerung? Da war ein Mensch am Anfang, den Gott geschaffen hat. Und aus diesem einen wurden dann viele. Zurzeit wächst die Weltbevölkerung mit 2% Wachstum jährlich. Das heißt, dass sie sich alle 35 Jahre verdoppelt. Als ich so ein Teenager war, mit 15 Jahren, gab es 2,5 Milliarden. Jetzt bin ich 50 geworden, jetzt gibt es 5 Milliarden. Ja, genau verdoppelt in 35 Jahren. Und es wird wahrscheinlich so weitergehen. Jedes Jahr kommen mindestens 80 Millionen neue Erdenbürger dazu. Das heißt, so eine Weltbevölkerung, wie das Vereinigte Deutschland etwa darstellt, kommt jedes Jahr mindestens neu dazu. Wir wachsen ständig. Kleiner Anfang mit einer großen Wirkung. Das könnte man auch auf sein Leben übertragen, dass da auch manche Dinge so ganz klein anfangen, dass man so eines am Anfang. Aber Gott kann Dinge vermehren. Er kann Beziehungen vermehren, er kann eigentlich alles vermehren und einsetzen. Und dann heißt es von diesen Völkern, dass Gott im Vorhinein die Zeiten ihres Wohnens und ihre Grenzen bestimmt hat. Das ist ja eigentlich ein hochpolitisches Thema, wenn man überlegt, dass sich seit gestern so 4+2 unterhalten über die Grenzziehung Deutschlands, über polnische Westgrenze, über was weiß ich, wie das jetzt so alles laufen wird. Und da steht hier in der Bibel, dass es nicht 4+2 machen, sondern einer bestimmt die Grenzen und Zeiten ihres Wohnens. Der weiß, wie lange ein Volk was zu sagen hat. Der weiß, wann seine Grenzen erweitert werden, wann sie verkleinert werden, wann sie zementiert sind. Hochinteressant, da ist einer, der die Grenzen in der Hand hält und auch die Zeiten des Wohnens. Damit sie Gott suchen, steht dahinter. Und das kann man ja auch auf sein kleines Leben übertragen. Ich bin kein Volk, sondern eine Einzelperson in einer Familie. Gott bestimmt auch in meinem Leben die Zeiten meines Wohnens, wo ich bin, die Grenzen, die ich habe, ja, sei es räumliche Art, vielleicht auch Begabungsgrenzen, manchmal auch gesundheitliche Grenzen. Und das Interessante ist, ich manche Menschen kenne, wenn sie an ihre Grenzen stoßen, sind sie plötzlich wieder bereit, auch nach Gott zu fragen. Wenn sie plötzlich beruflich ins Wackeln oder Flattern kommen, dass sie fragen, wer kann mich denn halten und ermutigen, wenn sie gesundheitlich angeknackst sind, plötzlich Beter werden, was sie vorher in diesem Maß nicht waren. Gott kann uns auch manchmal dadurch segnen, dass wir an Grenzen stoßen in unserem Leben. Ja, das beste Beispiel, dass Gott Zeiten und Grenzen bestimmt, ist das Volk Israel. Wer die Bibel liest, 5. Mose 28, ist ein ganzes Kapitel, wo dem Volk angedroht wird von Gott, ich werde euch über die ganze Erde zerstreuen, noch ehe sie in ihr Land kamen, die waren da noch gar nicht drin. Sagt ihr schon, ich werde euch zerstreuen, wenn ihr mir ungehorsam seid. Und dann werdet ihr auf der ganzen Welt in jedem Volk voller Angst sein. Wenn ihr abends ins Bett geht, werdet ihr Angst vor der Nacht haben und hoffen, dass es bald morgen wird. Wenn ihr morgens aufsteht, werdet ihr Angst vor dem Tag haben und hoffen, dass er bald vorbei ist. Er hat ihnen Furchtbares angekündigt und jeder, der die Geschichte kennt, weiß, dass es leider genauso eingetroffen ist. Es gibt nahezu kein Volk auf der Erde, in dem es nicht verstreute Juden oder Angehörige des Volkes Israel gibt. Inzwischen auch andere Hautfarbe durch Vermischung mit Leuten dort. Aber in Jesaja 53, Vers 5 steht und vielen anderen Stellen, Gott wird sein Volk zurückführen in der Endzeit. Wir wissen, 1948 wurde der Staat Israel neu gegründet, vor 41 oder 42 Jahren inzwischen. Gott hat auch hier die Grenzen wieder geöffnet und wer jetzt die ganzen Diskussionen hört über Westbank und was weiß ich, Palästinenserstaat und solche Dinge, eigentlich ist die Frage, welche Grenzen sieht Gott vor, nicht nur was halten wir für möglich oder welche Grenzen hält die UNO für richtig. Das ist ein anderer, der Zeiten und Grenzen bestimmt. Denken wir an die DDR vor Öffnung der Mauer. Wie viele Menschen haben hier an dieser Grenze nach Gott gefragt? Und jetzt, wo die Grenze offen ist, ist dieser Gottesboom wieder abgeflacht. Man geht wieder zum normalen Leben über. Man hat inzwischen die Götter des Westens entdeckt und tauscht sie 1:1 und 1:2. Und die Folgegötter wie Produktivität und Technologie nimmt man auch gerne mit in Kauf, weil dadurch ja wieder andere Gebiete erschlossen werden. Manche Götter, die es im Westen und Osten gemeinsam gibt, kannte man auch vorher schon, wie Sexualität und Süchte verschiedenster Art. Aber das ist ja eigentlich nicht das Ideale, gerade sein Leben durch Sucht zu zerstören. Götter, der wahre Gott ist uns nah. Hier heißt es, in ihm leben, weben und sind wir. Er schenkt uns den Atem. Das heißt, Gott ist mir mindestens so nah, wie mein Atem mir nah ist, den ich mir nicht selbst gegeben habe. Er hat mich zum Leben geführt. Ja, und dann heißt es, dass Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweg gesehen hat. Das hätten ja manche Schüler gerne, wenn so der Lehrer mal über die Zeiten ihrer Unwissenheit hinweg sieht und ihnen trotzdem hilft und weiter freundlich ist. Das finde ich nicht schlecht, über die Zeiten der Unwissenheit hinweg zu sehen, solange man nicht besser informiert wird. Und der Paulus hier sagt, gut, Gott hat bis zu Jesus über die Zeit der Unwissenheit hinweg gesehen, aber jetzt seid ihr besser informiert. Jetzt ist nämlich das Licht in die Welt gekommen mit Jesus. In eure Dunkelheit kommt Helligkeit und deshalb ist jetzt eigentlich diese Zeit der Unwissenheit beendet. Unwissenheit auf Griechisch heißt Agnosia. Vielleicht kennen Sie diesen Begriff, Agnostiker. Das sind so die redlichen Leute, die sagen, ich will nicht behaupten, dass es Gott nicht gibt. Ich sage nur, ich erkenne ihn nicht. Das klingt so wunderbar redlich, aber ob es das ist, weiß ich nicht. Ich habe gerade ein Buch gelesen über den Charles Darwin, einen Mann, der Medizin studiert hat und Theologie studiert hat und hinterher eine Weltreise gemacht hat und dann als Naturforscher auftrat. Er sagte immer mehr gegen Ende seines Lebens, dass er Agnostiker ist. Er sagte, ich erkenne nichts, was dahinter steht. Es ist erstaunlich, jemand, der Theologie studiert hat, der sich mit der Natur beschäftigt und dann sagt, ich erkenne nichts, was dahinter steht. Ist das Unwissenheit oder ist das wirklich Wissen und Erkennen oder ist es irgendwas ganz anderes? Stellen Sie sich vor, Sie kommen hier zu einer Firma im Ort, sprechen mit irgendeinem Ingenieur und stellen Unwissenheit fest, fehlende Fachkompetenz. Mit dem Mann würde ich nicht gerne verhandeln, weil ich gar nicht wüsste, was er mir verspricht, ob er eine Ahnung hat, was das überhaupt bedeutet. Unwissenheit ist nicht schlecht, solange es nicht besser ging. Aber wenn man besser informiert werden kann und dann unwissend bleibt, dann wird es schlecht. Im Deutschen gibt es eine Redensart, auch einen Rechtsgrundsatz, der heißt, Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Wenn ich also im Verkehr irgendwelche Regeln nicht kenne, weil ich zu faul war, sie zu lernen, dann werde ich trotzdem bestraft werden können, wenn ich sie übertrete. Paulus präsentiert Jesus hier nicht nur als Licht der Welt, der Erkenntnis gibt. Er sagt auch, dass er der von Gott bestimmte Richter ist, der den ganzen Erdkreis richten wird. Dieser eine Jesus ist eine hochaktuelle Aussage. Er wird den ganzen Erdkreis, die ganze Ökumene heißt das, richten. Ein Mann. Es gibt überall Umfragen, dazu habe ich auch eine gelesen, zu dem ganzen Glaubensbekenntnis wurde Satz für Satz abgefragt. Und da war die Frage, wer glaubt denn, dass er kommen wird, die Lebenden und die Toten zu richten? Jetzt könnte man sie mal schätzen lassen, wer das glaubt. Bei Katholiken waren es 45%, die das glauben, bei Protestanten 24%. Würde bedeuten, die Mehrzahl unseres Volkes glaubt, dass sie von Gott niemals gerichtet werden. Vielleicht sind auch manche unter uns hier, die sagen, ich werde nicht von Gott gerichtet. Nach dem Tod ist alles aus. Oder wenn es nicht aus ist, weiß ich zwar nicht, was kommt, aber auf jeden Fall kein Richter. Die Bibel sagt, dass dieser Jesus, der am Kreuz als mein Erlöser gestorben ist, auch der kommende Richter ist, wobei ich als Christ nicht gerichtet werde, wenn ich diese Erlösung angenommen habe. Dann hat nämlich Jesus das Gericht für mich übernommen, weil er ja stellvertretend für mich starb und darüber lobe ich ihn. Es gab noch eine weitere Frage, wer glaubt denn, dass es eine Hölle gibt? Dieses kirchliche Schreckgespenst des Mittelalters, denken viele, das glaubten 14% des Volkes. Das heißt, man kann leben, ohne dass es irgendwo Konsequenzen hat, weder heute noch später. Das ist ein Glaube. Die Bibel sagt das Gegenteil. Mein Leben hat immer Konsequenzen. Es hinterlässt immer Spuren, entweder Segensspuren oder Gerichtsspuren. Jesus ist mein Retter, wenn ich ihn nicht kenne, auch mein Richter. Er möchte, dass wir nicht Tempel bauen für ihn, sondern er möchte, dass unser Leben ein Tempel ist für ihn, dass er in unserem Herzen als dieser wunderbare Gott regiert. Und dann heißt es, dass Jesus durch Auferweckung bestätigt wurde von Gott. Das heißt, die letzte Fessel des Todes wurde gesprengt und Jesus kam wieder. Und deshalb wird er in Ewigkeit regieren. Welche Wirkung hatte diese Predigt auf die Anwesenden? Die einen haben gespottet. Mit Spott kann man sich die Dinge ja immer sehr schnell vom Leibe halten. Spott ist aber eine Form der Betroffenheit. Spott ist eine Form der Betroffenheit. Wenn ich nicht betroffen bin, spotte ich auch nicht. Dann interessiert mich das überhaupt nicht. Die einen haben gespottet, die anderen haben gesagt, lass uns weiterhören. Das klingt gut. Manche wollen weiterhören, weil sie noch nicht so weit sind. Manche wollen weiterhören, weil sie denken, wenn ich im Gespräch bleibe, dann ist das schon alles. Oh, Gott beurteilt uns nicht danach, wie lange wir im Gespräch blieben, sondern ob wir glauben an Jesus. Und die Dritten, die glaubten und haben sich dem Paulus angeschlossen. Das finde ich gut. Sie haben Buße getan, umdenken gelernt. Ich freue mich, wenn Leute zum Glauben an Jesus kommen, lernen sie umdenken. Dann ist Gott nicht mehr so ein ferner Tyrann, der immer nur auf Fehler reagiert, sondern ihr liebender Vater. Dann ist Gott kein Wunschzettelautomat mehr ohne sittliche Autorität, sondern ein liebender Vater, der Gebetswünsche erfüllt, aber nachdem ich auch mein Leben ausrichte. Was ich von diesem Abschnitt hier lerne, was mich besonders beeindruckt, ist, dass aus ganz kleinen Anfängen Gott etwas Riesiges machen kann. Aus einem Menschen alle Völker. Vielleicht kann man das auf sich übertragen. In unserem Leben sind manche Dinge ganz klein. Aber Gott kann aus ganz kleinen Dingen in seiner Zeit Großes machen. Und zum anderen, er hat die Grenzen und die Zeiten des Wohnens bestimmt. Das heißt, Gott kennt meine Grenzen, er kennt meine Zeit, er möchte sie füllen. Und da er der Lenker der Geschichte ist, vertraue ich ihm und lerne das immer mehr. Herr Jesus Christus, du bist dieser Lenker der Geschichte und du bist es bei vielen unter uns. Mancher zögert noch. Segne jeden von uns im Vertrauen zu dir und auch in der Klärung der persönlichen Beziehung zu dir. Amen.